Hallo ihr Lieben. Moin moin. Wie geht's euch heute? Gut. Schön, dass ihr da seid. Bei diesem wundervollen Wetter, um gemeinsam mit mir Gott anzubeten durch sein Wort, wie wir gerade auch von Petra schon im Gebet gehört hatten. Und bevor wir in unsere Predigt einsteigen, möchte ich auch noch beten. Du großer Gott, wie Spurgeon, will ich hier an dieser Kanzel stehen und mir eines immer und immer wieder bewusst machen. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und Vater, ich will daran glauben, dass du auch heute diesen Gottesdienst gebrauchen kannst, um in unseren Herzen durch deinen Geist zu wirken. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du diejenigen tröstest, die trauern, dass du diejenigen zur Umkehr bewegst, die ihr Herz verhärten, und dass du diejenigen, die zerschlagen sind und müde und matt, dass du denen Kraft gibst, dass du sie aufrichtest an diesem Tag. Vater, ich möchte dich bitten, dass du mächtig wirkst in uns allen durch deinen Geist. Amen. Am 14. Mai 1948, was ist da geschehen?
Israel wurde gegründet.
Israel hat, der Staat Israel wurde ausgerufen. 8 Tage später standen 6 Nationen an den Grenzen Israels und bedrängten das Land und wollten dieses frisch erstandene Land wieder ausrotten, ausmerzen. Die Israelis bestanden hauptsächlich aus mittellosen Kriegsflüchtlingen. Sie waren unorganisiert, unausgerüstet und hatten keine richtige Armee. Nur eine Handvoll überlebenswilliger Milizkämpfer, die irgendwelche selbst gebastelten Waffen hatten. Keine Marine, keine Luftwaffe, gerade mal eine Handvoll Panzer. Und auf der anderen Seite stand die Arabische Liga, wovon allein die ägyptische Armee alles übertrumpfte, was Israel zu bieten hatte. 40.000 schwer bewaffnete Soldaten, Jagdflugzeuge und Bomber und mehr als 100 Panzer. Und dann noch die Armee Jordaniens, die von renommierten englischen Offizieren ausgebildet wurden. Und dann all die anderen Armeen. Es sah also ziemlich hoffnungslos für den frisch gegründeten Staat Israel aus. Aber heute, 60 Jahre später, wenn wir in die Geschichtsbücher schauen und auch in die Gegenwart, dann sehen wir was? Der Staat steht nach wie vor und er floriert, er lebt. Israel existiert nach wie vor. Sie haben den Unabhängigkeitskrieg gegen ihre Widersacher gewonnen. Und wenn wir uns diese Mittel anschauen, die sie hatten, dann sehen wir, da ist das eingetroffen, was Sacharja 4,6 ja schon gesagt hatte. Nicht durch Macht oder durch ein Heer, sondern durch meine Kraft, spricht Gott, der Herr der Herrscharen. Israel hat den Unabhängigkeitskrieg gewonnen und es gibt wirklich zahllose Beispiele von Wundergeschichten, die uns aufzeigen, wie eigentlich dieses Wunder geschehen konnte. Ein Beispiel, das mich besonders bewegt, ist die Geschichte von der Stadt Safed oder Zwat. Ich weiß nicht, war schon mal jemand da? Wunderschöne Altstadt im Norden Israels, nördlich vom See Genezareth. Diese Stadt war strategisch unwahrscheinlich wichtig. Da ging es um den Norden und die Araber hatten die Stadt dominiert, eingenommen. Die jüdischen Milizen waren ziemlich schwach, waren drauf und dran, zurückzugehen, die Stadt aufgeben zu müssen und dann sich zurückzuziehen. Und dann kam aber noch Verstärkungen. Man wollte doch noch weiterkämpfen bis zum Schluss. Und man brachte weitere Mittel, damit die Juden, diese kleine Minderheit, sich in der Stadt verteidigen konnte. Und unter diesen Mitteln, die die Juden bekamen, war eine selbst gebastelte Mörserkanone, die sogenannte Davidka. Das ist heute das Wahrzeichen der Stadt. Diese Mörserkanone war so schlecht, dass Historiker heute sich nicht mal sicher sind, ob die überhaupt irgendwie Schaden anrichten konnte. Die war so ungenau, dass diesen Schrott, den die Juden damit rumgeschossen haben, dass der irgendwie in alle Richtungen geflogen ist, nur nicht auf das eigentliche Ziel. Interessant war, diese Waffe hatte aber eine große Stärke. Die war richtig, richtig laut. Die war so laut, dass wenn die Juden diese Waffe abgefeuert hatten mit irgendwie ein bisschen Schrott oder was auch immer, dass wirklich dieser Schall durch die ganzen Städte, durch diese Straßen gedonnert ist und die Scheiben vibriert hatten und die Araber auf einmal furchtbare Angst bekommen hatten. Noch nie hatten sie so einen Donnerschlag gehört. Keine Bombe, keine Waffe kannten sie, die so einen Lärm erzeugen kann. Und da hat sich unter den arabischen Soldaten folgendes Gerücht breit gemacht. So ein lauter Knall, das kann nur eine Waffe erzeugen, die Atombombe. Und dieses Gerücht hat sich so verbreitet, dass sie so Angst bekommen hatten, dass sie so schnell wie möglich die Stadt aufgegeben haben, vor lauter Angst, alle Waffensachen, die sie hatten, zurückgelassen hatten und um ihr Leben rannten. Zivilisten wie bewaffnete Soldaten, alle rannten los um ihr Leben vor dieser schrecklichen, donnernden Waffe. Und die Juden hatten die Stadt gewonnen und nicht nur die Stadt, sondern viele Ressourcen, die ihnen dann weiter im Krieg geholfen hatten. Das ist eine Geschichte von vielen, die uns aufzeigt, wie dieses kleine gebeutelte Volk, das aus Deutschland floh, wie die sich gegen die ganze arabische Welt bewähren konnte und siegen konnte. Es ist das geschehen, was ja die Bibel immer wieder im Alten Testament sagt, vielleicht 2. Chronik 20, 29. Der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder. Und als sie das hörten, da flohen sie vor Israel. Also wenn du Zweifel über die Geschichten in der Bibel hast und dich fragst, ob das vielleicht doch nur Märchen sind, dann möchte ich dich ermutigen, dass du einmal die jüngere Geschichte des Staates Israels nachverfolgst und siehst, auch da sind ganz schön viele Wunder geschehen. Wir kommen heute in unseren Abschnitt in Esther zu dem großen Wunder der Errettung, das das Volk Israel damals im Persischen Reich erlebt hatte. Wir kommen heute zu diesem großen triumphalen Sieg, wo all die anderen Kapitel vorher schon hingearbeitet haben. Und ich möchte unseren Predigtabschnitt Esther 8, 3 bis 9, 16 unter folgenden drei Gesichtspunkten anschauen. Wir wollen uns als erstes anschauen den Kampf Gottes für sein Volk. Gottes Kampf für sein Volk. Als zweites wollen wir anschauen Gottes Ringen um die Welt. Gottes Ringen um die Welt. Und als drittes Gottes Ruhe in Ewigkeit. Gottes Kampf für sein Volk, Gottes Ringen um die Welt und Gottes Ruhe in Ewigkeit. Ja, wenn wir uns vielleicht noch an den Text von letzte Woche oder vorletzte Woche erinnern, dann haben wir gesehen, dass Haman, der Adolf Hitler des Alten Testamentes, etwas lernen musste, nämlich Hochmut kommt vor dem Fall. Oder um es noch genauer zu sagen, dieser Ausspruch, ein jeder erntet, was er sät, ist ein Gesetz Gottes. Und es sah in Hamans Leben so aus, dass er, der einen 20 Meter hohen Galgen gebaut hat, wo er Mordekai den Juden hinhängen wollte, vor seiner Haustüre, dass er selbst dort endete. Er selbst hing an dem Galgen, den er einem anderen gebaut hatte. Aber mit dem Tod Hamans war ja noch nicht das Unheil für die Juden abgewendet. Haman hatte ja zuvor ein Dekret in das ganze Reich rausgeschickt, dass an einem Tag, am 12. Monat, am 13. Tag, alle Feinde der Juden das jüdische Volk ausrotten und ihre Habe plündern können. Diese Bedrohung war nach wie vor im Raum. Und nun lesen wir in unserem Text, dass Esther das sehr wohl bewusst war. In Kapitel 8, Vers 3 ist sie nämlich wieder vor dem König und sie sagt, schön und gut, dass Haman beseitigt ist, aber meinem Volk geht es nach wie vor elend. Und dann sehen wir, dass sie auf die Knie fällt und weint. Und Vers 5 sagt, da spricht Esther, O König, wenn es dir gefällt, wenn du es für gut hältst, wenn ich Gnade bei dir finde, wenn die Sache recht ist in den Augen des Königs und wohlgefällig, so schreibe doch bitte, dass der Plan Hamans widerrufen werde. Esther fällt nieder vor dem König und ringt um ihr Volk. Und der König antwortet daraus, ich sichere dir jede Hilfe zu, die ich dir geben kann, aber eines muss ich dir sagen, junges Mädel, ein Dekret des Königs kann nicht widerrufen werden. Das war damals im Persischen Reich so, das Wort des Königs ist Gesetz und ein Gesetz kann nicht widerrufen werden. Also kam sie auf die Idee, dass ein Gegendekret ausgerufen werden soll. Und so lesen wir dann weiter in den Versen 11, dass Mordekai ein Dekret verfassen ließ. Und da heißt es, in diesem Dekret, worin der König den Juden, die in jeder einzelnen Stadt war, zusicherte, dass sie gegen ihre Hasser antreten können, dass sie sich verteidigen dürfen und dass sie die Gaben der Hasser plündern dürfen dafür. Wenn man den Bibeltext liest, jetzt in meiner Elberfelder Bibel heißt es, dass die Juden sich gegen alle jenen verteidigen dürfen, die ihre Kinder und ihre Frauen bedrängen. Das kann man auch anders übersetzen. Das kann auch heißen, dass die Juden ebenso das Recht haben, die Frauen und die Kinder der anderen zu töten. Keine Ahnung, wie man es richtig zu übersetzen hat. Es mag sein, dass zweiteres die richtige Variante ist. Vielleicht hatte Mordecai im Sinn, eine ebenso schreckliche Nachricht in alle Welt hinausposaunen zu lassen, dass die Feinde der Juden Angst bekommen, so sehr Angst bekommen um ihre eigene Familie, dass sie sich eben nicht trauen, am 13. des 12. Monats die Juden anzugreifen. Das Dekret geht raus in alle Lande, das neue Dekret Mordecais zur Verteidigung der Juden. Und dann lesen wir, dass dieses Volk, das noch ein paar Tage zuvor, vielleicht erinnert ihr euch daran, das in Weinen, Wehklagen und im Fasten dalag, gebrochen, dieses Volk hat auf einmal ein helles Licht gesehen. 8 Vers 16, die Juden aber, den Juden war Licht geworden und Freude und Wonne und Ehre. Und eigentlich könnte ja jetzt die Geschichte enden. Das Dekret ist rausgegangen. Die Widersacher der Juden haben gehört, alles klar, wenn wir uns mit diesem Volk anlegen, dann kann es auch uns an den Kragen gehen und alles ist gut. Aber wenn wir Kapitel 9 weiterlesen, dann müssen wir mit Erschrecken feststellen, dass diese Feinde der Juden eben nicht das zur Lehre nahmen und gesagt haben, alles klar, wir begraben das Kriegsbeil, sondern sie machten sich her und attackierten die Juden. Sie kämpften gegen die Juden, aber dann lesen wir in Kapitel 9, Vers 1, an diesem Tag, im 12. Monat, am 13. Tag, als das Wort des Königs und seine Anordnung zur Ausführung kommen sollte, an dem Tag, als die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, was passierte? Da wandte es sich gegen die Hasser und die Juden überwältigten sie. Es steht nicht genau dran, wie, aber vielleicht auf ähnliche Weise wie in Safed, mit Donnerknall oder was auch immer. Der Text berichtet weiter, dass allein in Susan 500 Menschen gestorben sind, weil sie die Juden attackiert hatten. Und in Kapitel 9, Vers 16 am Ende unseres Abschnitts heißt es dann, dass die Juden in den ganzen Landschaften des Königreiches ihre Feinde bezwangen und dass sogar 75.000 ihrer Hasser starben. Aber die Juden legten ihre Hände nicht an die Beute. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dieser Geschichte? Warum steht die in der Bibel? Und das führt uns zu unserem ersten Punkt. Wir sehen hier, Gott kämpft für sein Volk. Es ist ganz interessant, wenn wir diesen Kontext nochmal beachten. Das Volk Israel war immer noch im Exil. Die hätten schon längst wieder daheim sein sollen, im Lande Gottes, als Gottes verheißenes Volk. Aber sie hatten es sich schön eingerichtet da in Persien. Sie wollten Hab und Gut nicht aufgeben und haben Gott den Rücken gekehrt. Und jetzt könnte man ja eigentlich meinen, in dieser Situation sagt Gott, Pech gehabt, ihr könnt mich mal, geh doch zugrunde. Aber was sehen wir hier? Schon 10 Jahre bevor Haman und die große Bedrängnis der Juden kam, hat Gott schon längst alles geplant. König Ahasveros und sein Besäufnis, Vasti, die als Königin weichen muss, 4 Jahre später Esther, die als Königin eingesetzt wird, damit sie jetzt diese große Rettung vorbereiten konnte. Gott hat sein Volk überhaupt nicht losgelassen, vergessen, trotzdem das Volk Israel Gott in der Ferne vergessen hatte. Es ist vielmehr das passiert, was wir in Römer 8, 28 so bekannt lesen, nämlich wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ihr Lieben, das ganze Buch Esther zeigt uns, wie Gott alles zusammenführt. Die abstrusesten Dinge, von einem Saufgelage bis zur Ungerechtigkeit, dass Mordecai nicht honoriert wurde, als er den König rettete. All diese Elemente packt Gott in einen Plan, um was zu tun? Um sein Volk zu erretten. Und das ist etwas, was wir immer wieder gesehen haben in der Geschichte Israels im Alten Testament bis in die Gegenwart, bis zu Hitler und der Arabischen Liga. Aber es ist auch etwas, was wir in der Geschichte der Christenheit immer und immer wieder gesehen haben. Denn heute reden wir ja davon, dass die Christenheit wohl die größte Religion der Welt sei. Also wenn man alle, die sie irgendwie christlich nehmen, zusammenpacken, dann ist es das Größte. Aber damals, vor 2000 Jahren, war es eine Minderheit. Die Christen waren verfolgt von den Juden. Und doch gibt es die christliche Gemeinde noch. Die Christen waren verfolgt von den Römern. Und doch gibt es die christliche Gemeinde noch. Und dann in der Reformation so viele Menschen, die ihr Leben ließen, weil sie in die Bibel glaubten. Und doch steht die Gemeinde noch bis heute in die Gegenwart. Denen, die zu Gott gehören, dient alles zum Besten. Und das ist die große Aussage, die Esther uns hier eigentlich zusammenfasst und zeigt. Wenn Gott für uns ist, wer will gegen uns sein? Gottes Verheißungen stehen. Und Gott steht zu seinen Verheißungen. Er wird keine von ihnen niederfallen lassen. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass wenn Gott sich ein Ziel gesetzt hat, dann wird er es durchsetzen. Und egal, wer es versucht hat und egal, wer es auch noch in Zukunft versuchen wird, das jüdische Volk wird nicht ausgerottet werden. Das jüdische Volk wird nicht ausgerottet werden. Es wird bestehen. Ich bin sehr verhalten und sehr konservativ, was meine Ansicht Israels betrifft. Ich bin kein großer Israel-Fan und Guru. Gibt's ja diese Christen, die den ganzen Tag nur noch irgendwie diese Israel-Flagge rumbeteln lassen. Ich glaube nicht, dass Israel das Maß aller Dinge ist. Ich glaube sogar persönlich, das eine Ziel, das Gott noch mit diesem Volk hat, ist, dass er ihnen an den allerletzten Tagen, kurz bevor Jesus wiederkommt, die Augen öffnet und zeigt, dass sie die ganzen tausend Jahre eigentlich einen falschen Weg gingen und dann sich zu Jesus bekehren. Aber weil das Gottes Ziel ist, wird das Volk nicht untergehen. Und gleiches ist auch mit der Verheißung der Gemeinde. Wir werden nicht zugrunde gehen. Die Kirche wird nicht zugrunde gehen. Das ist vielleicht für uns jetzt nicht so ermutigend hier in München. Wir leben hier, heute Mittag genießen wir wahrscheinlich wieder ein Weißbier, irgendwo im Biergarten, uns geht's richtig gut. Aber wisst ihr was, den verfolgten Geschwistern irgendwo in der Welt da draußen, in Afrika, in der arabischen Welt, ihr großer Trost ist, dass sie diese Geschichte lesen dürfen und sehen dürfen. Egal wie groß die Anfeindung in dieser Welt ist, egal wie schwer und schwer bewaffnet meine Feinde sind, egal wie groß die Mächte sind, die uns gegenüberstehen, wenn Gott für uns ist, wer will gegen uns sein? Sein Volk wird nicht untergehen. Und es mag uns vielleicht auch eine Lehre als Gemeinde hier in München-Ost sein, noch geht's uns gut, noch sind wir nicht angefeindet, aber ich kann euch eines sagen, wenn du die Ambition hast, dass die FEG München-Ost ein Licht in München sein wird, das Menschen zu Jesus führt, das Menschen zur Umkehr bewegt, dann lass mich dir eines sagen, Anfechtung wird kommen. Größere und kleinere. Anfechtung wird kommen, aber wir können uns hier auf eine Sache stützen, wenn Gott für uns ist. Und wenn wir in Gottes Willen handeln, dann werden wir nicht untergehen. Gott steht zu seinen Verheißungen und Gott wird sein Volk nicht untergehen lassen. Das ist die große Botschaft des Buches Esthers. Jetzt mag aber der ein oder andere sagen, ist ja echt schön und gut, dass Gott sein Volk erretten will und so, aber warum lässt das eigentlich überhaupt so weit kommen? Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott eigentlich all diesen Zinnober mitmacht? Das hätte ja viel einfacher sein können. Der hätte dem Haman einfach einen Herzinfarkt schenken können. Lange bevor der überhaupt auf die Idee kommt, die Juden auszurotten. Warum um alles in der Welt macht Gott es so? Es wäre viel komfortabler gegangen für alle Beteiligten. Lass mich dir die Antwort geben, ganz simpel. Gott hat diesen Weg gewählt. Warum? Weil Gottes größtes Ziel nicht ist, dass sein Volk ein komfortables Leben führt. Es ist nicht Gottes größtes Ziel, dass wir Komfort haben. Sorry, wenn ich jetzt diesen Traum zerstören muss. Gott hat ein viel größeres Ziel mit uns. Erstens, was hat Gott in dieser ganzen Geschichte gemacht? Dieses Volk, das im Exil war, das Gott vergessen hat. In der Not haben sie sich zu Gott wiedergewendet. Sie haben Buße getan und Buße heißt, sie haben sich wieder zu ihrem Gott hingewendet. Gott nutzt die Leiden in unserem Leben, um uns wachzurütteln und uns wieder zu ihm hinzuwenden. Aber eine Sache, die, denke ich, noch viel deutlicher im Buch Esther wird, ist, Gott nutzt die Leiden. Warum? Damit wir an ihnen wachsen. Wenn ihr einfach mal euch nur Esther vor Augen führt, dieses kleine Mädel, die ersten Kapitel, alles, was wir von ihr lesen, ist, dass sie einfach nur blind gehorsam ist und folgt. Die hat überhaupt kein Rückgrat. Dieses kleine, junge Mädel folgt den Worten ihres Stiefvaters, ihres Ziehvaters, folgt den Worten dieses königlichen Bordellwächters. Sie macht, was alle anderen sagen. Nur nicht das, was Gottes Wort sagt. Und dann gibt sie sich voll hin in dieses persische Treiben. Persians Next Topmodel. Sie lebt für Prunk, für Prada und Gucci im Palast des Königs. Diese Esther, die so unterwegs war, die hat sich gewandelt zu einer großen Heldin. Sie ist zu einer erwachsenen, gottesfürchtigen Frau geworden, die ihren Gott erkannt hatte, die sich zu ihrem Gott hingewendet hatte und die jetzt für ihr Volk einstand, die bereit war, sogar ihr Leben zu riskieren für andere. Diese ganze Not, die Israel erlebt hat, und hier nur ein Beispiel des Lebens Esthers, es hat sie dazu bewegt, zu einer Frau nach Gottes Herzen zu werden. Ihr Lieben, wenn die Bibel eines immer wieder deutlich macht über die vielen Leiden, die Gott zulässt, auch im Leben der Gläubigen, dann ist es das: im Feuerofen, da macht Gott dich immer mehr dem Ebenbild seines Sohnes gleich. Es ist im Feuer, es ist das Feuer, das das Gold läutert. Und Gott trägt die Schlacke ab im Feuer so lange, bis er sein Bild in dir, in diesem glänzenden Gold sieht. Und genauso sehen wir das auch hier. Gott hat ein großes Ziel mit seinem Volk. Er will, dass es sich zu ihm wendet und er will, dass es heilig wird, dass es rein wird und dass es eben nicht mit dieser Welt geht, sondern dass sie in Glanz und Herrlichkeit ihren Gott widerspiegeln. So, das ist das erste Große, was wir hier sehen. Gott rettet sein Volk und Gott hat ein Ziel damit. Aber wir sehen darüber hinaus, dass dieses ganze Buch Esther sich nicht nur um die Juden dreht. Oft wirft man ja dem Alten Testament vor, dass Gott da die Welt irgendwie vergessen würde und es ginge ihm nur um die Juden. Schaut mal in Vers 17, Kapitel 8, Vers 17, was passiert. Als die Juden eben gefestet hatten, als sie sich gefreut hatten über diesen großen Sieg, da heißt es, und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Von wegen Gott hat die Menschen vergessen. Gott hat die Juden in diese Trübsal gesteckt, nicht nur damit sie wieder ihren Gott kennenlernen, sondern was? Dass viele Menschen darüber hinaus an dem Zeugnis, an dem Werdegang, den Gott mit seinem Volk hat, dass sie erkennen, Gott ist. Und was passiert? Eine Erweckung bricht aus. Menschen aus allen Ländern in der ganzen persischen Welt kommen zum Glauben und werden Teil von Gottes Volk. Das ist in Anführungsstrichen die vielleicht größte Missionsbewegung, die globalste, die ich so gesehen habe. Wir rühmen uns immer von Billy Graham und es ist wundervoll, was dieser Mann gemacht hat. Der hat Stadien gefüllt. Wisst ihr was? Gott hat mehr als Stadien gefüllt. Gott hat durch das Leid und durch die Rettung der Juden der ganzen Welt vor Augen geführt, wer er ist. Und überall im Persischen Reich, irgendwo in Indien und irgendwo in Äthiopien und irgendwo an den Grenzen Griechenlands, in der Türkei, in Europa, da haben Menschen das gesehen und haben gesagt, zu diesem Gott will ich gehören. Und haben sich bekehrt. Viele aus den Völkern des Landes wurden Juden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Und jetzt mag manche einer vielleicht sagen, ja Robin, das interpretierst du in den Text rein, das steht doch gar nicht, dass es Gottes Intention war, die Heiden zu retten. Lass mich dir ganz einfach antworten, da steht auch nicht explizit, dass es Gottes Wille war, die Juden zu erretten. Aber wir wissen doch im Buch Esther, dass Gott immer zwischen den Zeilen zu sehen ist. Gott war von Anfang an darum bemüht, alle Welt zu erreichen. Gott ist ein Gott, der alle Welt erretten will und deswegen führt er dieser Welt vor Augen, wie majestätisch und groß und herrlich er ist. Und das selbst durch solche schmerzhaften Prozesse. Und wenn wir das mal verstehen, in einem Buch wie Esther, dann sehen wir, das ganze Alte Testament spricht davon. Wir sehen das Buch Jona. Das ganze Buch Jona geht darum, wie Jona den Niniviten eine Gerichtsbotschaft predigt. Und was passiert? Erweckung. Ninive kommt zum Glauben. Hey, ihr Lieben, über Jona hinaus gibt es noch andere Bücher im Alten Testament, die nur über die Heiden sprechen. Obadja und Nahum. Gott redet so viel über diese Welt, weil Gott diese Welt erreichen will. Und er nutzt dazu aus unserer Sicht vielleicht unorthodoxe Mittel. Er nutzt Trübsal, Leiden, schwere Zeiten der Prüfungen, Zeiten der Ungewissheit, um dich und mich zu einem Werkzeug des Heils für andere zu machen. Ich glaube, das ist eine große Sache, die wir hier an der Geschichte Israels und Esthers lernen können. Ich glaube, für jeden von uns, immer wieder, wenn wir in große Not geraten, in Trübsal, stellen wir uns die Frage, warum Gott? Wir wollen immer eine Antwort auf diese Warum-Frage. Gott, warum muss mir diese Enttäuschung passieren? Warum muss ich diesen Rückschlag erleben? Warum muss mir dieser Mensch den Rücken kehren oder jener? Warum muss mir das oder jenes auf der Arbeit passieren? Warum hat mich mein Partner verlassen? Wir sehen all diese Nöte und wir fragen uns, warum Gott? Schaut mal her, das Buch Esther zeigt. In dieser Not, wo Gott mit seinem Volk geht, selbst wenn das Volk ihn nicht sieht, dann nutzt Gott unser Zeugnis in den Leiden, unsere Suche nach Gott, um in anderen Menschen Heil zu bewirken. Gott nutzt die schwersten und negativsten Dinge, um die positivsten und wundervollsten Dinge zu vollbringen. Es ist ebenso, wie es die Geschichte von Josef ja immer wieder deutlich macht. Ihr habt es böse mit mir gemeint. Gott hatte Gutes im Sinn. Wir sehen das hier so klar im Buch Esther, dass Gott unsere schweren Zeiten nutzen möchte. Und ich kann dir nicht zusprechen, dass bald irgendwann mal vielleicht Erlösung kommt für das Leiden, durch das Gott dich schickt, durch die Prüfung, durch das Gott dich schicken mag. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich weiß nicht, wann ein Ende dieser Drangsal kommt, aber ich weiß eines. Gott geht mit dir dadurch, so wie mit dem Volk Israels. Und weißt du was? Gott nutzt dich in diesen Leiden größer als jede Predigt, die du halten kannst. Die Predigt, die Gott mit deinem Leben schreibt, die Predigt, die Gott mit deinem Leben hält, die ist oft ein so viel größeres Zeugnis als alle Worte, die wir aussprechen können. Gott vollbringt Großes. Schade an dieser ganzen Geschichte ist aber, so sehr Gott darum bemüht ist, Heil für die Welt zu wirken, indem er zeigt, dass er so majestätisch ist. Es ist leider doch nicht so, dass alle Menschen das begreifen. Und mich hat es sehr schockiert, wenn man den Bibeltext liest, als das Dekret ausgegangen war, dieses Gegendekret Mordekais, da war es noch fast 9 Monate hin bis zu diesem großen D-Day, bis zu diesem Clash zwischen den Feinden der Juden. Und da sind schon Menschen zum Glauben gekommen. Aber es hat dennoch nicht 9 Monate später alle Menschen dazu bewegt, das Kriegsbeil zu begraben. Trotzdem Gott ein so großes Zeugnis in alle Welt hinaus posaunt und alle Welt sieht, dass er ist, wollen die Menschen allzu oft einfach sich dem nicht ergeben. Und so sehen wir, dass die Menschen gegen das Volk Israel kämpfen im Buch Esther und dass sie fielen. Es ist ein Stück weit so, wie C.S. Lewis sagt, es gibt 2 Arten von Menschen auf dieser Welt. Es gibt jene, die dieses Zeugnis Gottes annehmen und sagen, ja Gott, dein Wille geschehe. Und es gibt jene Menschen, die dagegen rebellieren und sagen, nein Gott, mein Wille geschehe. Und da macht die Bibel deutlich, diejenigen Menschen, die das Schwert suchen, die werden auch durch das Schwert fallen. Aber ich hoffe, dass wir hier klar sehen, es ist nicht irgendwie Gottes erstes Ziel, dass die Menschen gerichtet werden, sondern vielmehr, dass sie zur Umkehr bewegt werden. Ja, das sagt uns ja das Alte Testament, zum Beispiel im Buch Ezekiel. Gott hat kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen. Keiner von diesen tausenden Menschen, die Israel attackiert hätten, hätte das tun müssen. Wären sie nur nicht so gierig gewesen, hätten sie nur dem jüdischen Volk das gelassen, was ihnen zusteht, und das Kriegsbeil begraben, dann wäre alles gut gewesen. Aber der Mensch lässt sich oft nicht eines Besseren belehren, und dann sehen wir hier ganz deutlich, und da wird Gottes Gericht folgen. Wir sehen hier aber 2 Dinge, also bisher im Buch Esther. Erstens, Gott kämpft für sein Volk und Gott wirkt Gutes für sein Volk, selbst in Drangsal. Und zweitens, und Gott ringt auch um diese Welt. Und er will diese Welt gewinnen und er wird diese Welt richten, wenn sie sich gegen ihn wendet. Und das führt uns zu unserem 3. Punkt. Denn obgleich Gott jetzt hier im Buch Esther Frieden geschafft hat, hat uns die Geschichte ja doch immer wieder gezeigt, dass irgendwie nach dem Frieden sehr schnell wieder Krieg folgt. Es war ja nicht das erste Mal, dass Gott Israel errettet hat. Gott hat Israel durch Mose aus Ägypten errettet. Gott hat Israel durch Josua im Lande Kanaan gerettet. Gott hat im Buch der Richter Israel durch die Richter immer wieder errettet. Er hat sie durch David und Salomo errettet. Und immer wieder kamen aber neue Nöte. Wir sehen hier eine große Sache. Der Frieden auf Erden, in dem ein Machthaber bezwungen wird, der ist nicht von langer Dauer. Weder für das Volk Israel noch für die Gemeinde. Es braucht einen größeren Frieden. Es braucht einen ewigen Frieden. Es braucht eine ewige Ruhe, die nicht durch Herr oder Macht erkämpft wird. Und ich hoffe, bei uns klingelt es jetzt schon und wir stellen fest, wie Gott diesen größeren Frieden gebracht hat. Das hat er nämlich getan. Vor 2000 Jahren hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und Jesus Christus kam nicht als großer Machthaber, als großer Eroberer, der die anderen Völker bezwungen hat, der dem Schwert mit dem Schwert entgegnete, denn Jesus kam als derjenige, der was tat? Der geschlagen wurde und dann die andere Wange hinhielt. Jesus kam als derjenige, der seine Feinde, der ihnen vergeben hat, der nicht gesagt hat, Vater, lass Feuer über sie fallen, wie die Jünger gesagt haben, sondern Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus Christus kam und er hat Frieden gebracht, so wie im Buch Esther, nur auf eine viel, viel größere Art und Weise. Denn dieser Frieden im Kampf, der stachelt letztendlich die Menschen nur weiter auf und er führt zu keinem Ende. Warum? Weil das eigentliche Problem sehr viel tiefer sitzt in unserem Herzen. Wir können Machthaber wegräumen, es wird kein Frieden auf diese Erde kommen, weil der nächste Machthaber schon in den Reihen steht. Jesus kam, um einen sehr viel tieferen Frieden zu bringen, nämlich Frieden für das wahre Problem, das Problem dieser ganzen Welt, nämlich unsere Herzen, was in unseren Herzen im Argen liegt. Das Problem dieser Menschen ist das, was Augustinus so bekanntlich sagte, dass ihre Herzen unruhig sind, getrieben sind. Die Menschen sind so getrieben, ihre Herzen sind unruhig und sie sind es so lange, bis sie Ruhe finden, worin? In dir, Gott. Was hat Jesus getan? Jesus Christus hat seine Feinde nicht im Kampf bezwungen, sondern er hat sich von seinen Feinden bezwingen lassen. Er hat ihre Strafe genommen. Er hat sie nicht, wie Haman es wollte, an den Pfahl gehängt, sondern er selbst hat das Kreuz auf sich genommen. Jesus Christus hat diese Welt erschüttert mit einem Frieden viel größer als alles, was Esther oder Mordecai jemals bewegen konnten. Durch Liebe, durch Gnade, durch Annahme, durch Vergebung. Ihr Lieben, das Evangelium macht uns deutlich, dass wahrer Frieden nicht im Kampf gewonnen wird, sondern in der Liebe, in der Aufgabe vor Gott. Da kommen Menschenherzen zur Ruhe und da verändert Gott Menschenleben. Ich möchte euch dazu einfach nur zwei Beispiele bringen. Den Frieden, den Gott durch Jesus gebracht hat, der ist so viel größer. An zwei Beispielen will ich es euch zeigen. Dr. Stuart Holden, ein Prediger, erzählte die Geschichte, wie er in Ägypten einem wirklich ganz, ganz frommen Sergeant begegnet ist. Und er hat diesen Sergeant nach seinem Zeugnis gefragt, Sergeant, wie sind Sie Christ geworden? Und dieser Mann antwortete folgend. Eines Nachts kamen wir alle zur Kaserne zurück, völlig durchnässt vom Regen und sehr müde. Bevor wir also in unsere Kajüten krochen, sah ich, wie ein christlicher Soldat sich niederkniete und bete. Das hat mich so erzürnt, dass ich mir gedacht habe, ich geb's ihm. Meine Stiefel waren schwer vom Dreck. Mit einem der Stiefel schlug ich diesen Christen auf die Backe. Und dann nahm ich den anderen Stiefel und schlug ihn damit auf die andere Backe. Aber er betete einfach weiter. Am nächsten Morgen, so fuhr der Sergeant fort, fand ich diese Stiefel neben meiner Koje sauber poliert. Das war die Antwort des Soldaten auf meine Grausamkeit. Es brach mir das Herz und am selben Tag wurde ich Christ. Amen. Am selben Tag wurde ich Christ. Ich habe noch eine andere Geschichte von euch, die kennt ihr vielleicht, die bewegt mich noch viel mehr. Am 8. Januar 1956 starben 5 Missionare in Ecuador. Jim Elliott, Nate Saint und die anderen gingen dorthin, um was zu tun? Sie wollten den Indianern, die dort lebten, die gute Nachricht von Jesus Christus bringen. Aber diese Indianer waren blutrünstig. Sie waren gefangen in einem System der Blutrache. Die Stämme haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Und eines Tages fand man dann auch die Leichen dieser 5 Missionare, die im Frieden kamen, die immer wieder Geschenke gemacht haben. Diese Indianer haben die Missionare abgeschlachtet. Daraufhin gingen die Frauen dieser Missionare und ihre Kinder in den Dschungel um mit den Indianern zu leben. Und ihr eines Ziel war das, sie wollten diesen Indianern lehren, was es heißt, zu vergeben und zu verzeihen. Diese Frauen, diese Kinder, die ihre Ehemänner, die ihre Väter verloren hatten. Und wisst ihr, was passiert ist? Erweckung in diesem Indianerstamm. Diese Indianer, die bisher nur Blutrache kannten, sie lernten Gnade kennen. Und das hat total ihr Leben auf den Kopf gestellt. Jesus Christus hat das Vorbild gegeben darin, was es heißt, wirklich gegen Feinde zu kämpfen, nämlich mit der Liebe. Um wirklich Feinde zu bezwingen, nämlich mit Barmherzigkeit. Und diese Männer haben Christus nachgetan und haben so viel bewegt in dieser Welt. Ihr Lieben, auch wir erleben in dieser Welt viel Drangsal und Anfechtung. Diese Welt ist kaputt nach wie vor, damals zu Esthers Zeiten und auch heute. Wisst ihr, was diese Welt bezwingen kann? Die Liebe des Evangeliums, die Jesus Christus vorgelebt hat. Die andere Wange hinzuhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, welche Feinde du in deinem Leben hast. Ob der Chef oder die zänkische Schwiegermutter. Wer auch immer dich bedrängt, lass mich dir eines sagen. Wenn du diesen Menschen in die Knie zwingen willst, dann gibt es nur einen Weg. Liebe diese Person so sehr du kannst, wie Jesus es getan hat. Und dann magst auch du vielleicht dieses Wunder erleben, was passiert, wenn ein Mensch, ein Feind, zum Freund wird, wenn ein Feind Gottes zu einem Christen wird. Ihr Lieben, ich hoffe, dass das Buch Esther uns praktisch aufgezeigt hat, wer Gott ist, wie sehr er uns liebt, wie sehr er diese Welt liebt und wie er es vorgelebt hat. Und ich hoffe, dass es uns dazu motiviert, animiert, dem gleich zu tun und nachzufolgen. Lasst uns beten. Vater, wir möchten dich preisen, dass du der Gott bist, der in dieser Weltgeschichte immer wieder bewiesen hat, dass er sein Volk errettet. Du hast es nicht zugelassen, dass das Volk der Juden untergeht. Du hast es nicht zugelassen, dass deine Gemeinde bezwungen wird. Und du wirst es auch in Zukunft nicht zulassen, Herr. Wir können darauf vertrauen. Das ist unsere große Hoffnung. Das ist die Hoffnung all unserer verfolgten Geschwister in dieser Welt. Und es kann unsere Hoffnung auch hier sein. Wenn du für uns bist, wer will wider uns sein? Aber Herr, du liebst diese Welt. Und du mutest uns sehr viel Übel zu, damit in unserem Übel wir uns zu dir richten und du uns errettest und dass dieses Zeugnis Menschen zu dir führt. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Perspektive einnehmen zu können in unsere Trübsal, dass sie uns ermutigt, dass sie uns erbaut und dass sie uns Kraft gibt, weiterzumachen. Und Vater, ich möchte dich bitten, gerade bei den Menschen, wo es uns am allerschwersten fällt, die Menschen, die uns am negativsten gegenüberstehen, Vater, dass du es uns schenkst, dass wir dieser Liebe nacheifern können, die du in deinem Sohn Jesus Christus bewiesen hast. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns alle zu barmherzigen, langmütigen, liebevollen Menschen machst, die ihr Kreuz auf sich nehmen und dadurch andere Menschen zum Kreuz führen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns als FEG München Ost nimmst zu deiner großen Ehrenherrlichkeit, in dem ganz viele Menschen dich erkennen können. Und von Feinden Gottes zu Anbetern werden. Amen.